You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 1. Juni 2023. Einen Tag nach der Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren. Anlässlich des Ende dieses Prozesses, der in seinem Verlauf und seinen Konsequenzen für Antifaschistinnen bundesweit eine große Rolle gespielt hat und vermutlich in Zukunft auch noch weiterhin spielen wird, wollen wir in dieser Ausgabe der Antifa-Nachrichten einen Blick auf den letzten Prozesstag sowie das Urteil werfen. Außerdem wollen wir wie jede Woche an die Opfer rechter Gewalt der vergangenen Woche erinnern. Diese Woche sind unter ihnen auch die Opfer des Brandanschlags in Solingen, der sich letzte Woche zum 30. Mal gejährt hat. Und am Ende gibt es natürlich auch eine Veranstaltungsübersicht. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! In Uganda wurde ein neues LGBTQI-feindliches Gesetz verabschiedet. Das umstrittene Gesetz, das auch Mitwissern mit Strafen droht, ist seit Montag offiziell in Kraft. Das Gesetz sieht unter anderem die Todesstrafe für Homosexuelle vor, die an sexuellen Beziehungen mit HIV-infizierten Personen beteiligt sind, Sex mit Minderjährigen haben oder anderen als Gefährdern eingestuften Personen. Menschen oder Gruppen, die sich für Homosexuelle einsetzen, wie etwa LGBT-Aktivistinnen, können mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Das Gesetz wird von vielen Menschen in Uganda unterstützt. Homosexuelle Handlungen waren bereits zuvor illegal und können bis zu lebenslanger Haft bestraft werden. Das neue Gesetz markiert jedoch einen neuen Höchststand der Kriminalisierung von LGBTQI. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen und Aktivistinnen haben bereits angekündigt, gerichtlich gegen das Gesetz vorzugehen. Im Strafgesetzbuchverfahren gegen Ali E. unter dem Paragraphen 129b wurde er zu 3 Jahren verurteilt. Ali E. wird wegen seiner Mitgliedschaft in der PKK von dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Dem 72-Jährigen wird nach Paragraph 129b Strafgesetzbuch zur Last gelegt, sich seit September 2011 bis zu seiner Festnahme im März 2022 in Deutschland als Leiter verschiedener PKK-Gebiete beteiligt zu haben. Ali E. weist dieses Urteil zurück und empfindet den Prozess sowie die Einstufung des Terrorist als Realitätsverleumdung. Sein Kampf dient der Freiheit und er habe niemand verletzt oder sei jemand zu nahe getreten, geschweige denn habe er jemanden bedroht. Dieses Urteil reiht sich in der Reihe von Terrorismusprozessen in diesem Monat ein. Es wurden auch Özgür A. und Abdullah Ö. zu Haftstrafen über 4 Jahren verurteilt. In Spanien stehen Neuwahlen an. Die eigentlich für Dezember geplanten Parlamentswahlen zieht der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez auf den 23. Juli vor. Zuvor hatte die Sozialistische Partei von Sánchez bei den Kommunal- und Regionalwahlen verloren. Stattdessen erzielte die konservative Partei PP und die rechtspopulistische Vox-Partei Gewinne. Rainer Wandler sieht in der Tat darin den Versuch, den Wahlkampf zu verkürzen. So hätten die politischen GegnerInnen Sánchez weniger Zeit, politische Kampagnen gegen ihn und seine Partei zu führen. Razzien gegen rechte Hooligans im Erzgebirge. Die Soko Rex, ein Sondereinsatzkommando der Polizei Sachsen für die Bekämpfung von rechten Delikten und Straftaten, hat gestern mehrere Razzien gegen rechte Hooligans der Gruppe Starke Jugend durchgeführt. Es wurden mehrere Häuser durchsucht und 3 Männer festgenommen. Insgesamt wird gegen 34 Beschuldigte von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt. Gestern fiel nach knapp 100 Prozesstagen das Urteil im Antifa-Ost-Prozess gegen Lina E. und 3 weitere Angeklagte. Lina sitzt seit mehr als 2 Jahren in Untersuchungshaft. Schon vor und während dem Prozess war der Paragraph 129 ein juristisches Mittel zur Anwendung in politischen Verfahren. Nun wurde der Vorwurf nach Paragraph 129a, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, zu einem gesprochenen Urteil. Dieses Urteil hat relevante Konsequenzen für die zukünftige Deutung des Vorwurfs Gründung einer kriminellen Vereinigung. Wir hören einen Beitrag über Prozess, Urteil und Reaktion.
Der Antifa-Ost-Prozess gegen Lina E. und 3 Mitangeklagte geht nun nach 1,5 Jahren und knapp 100 Prozesstagen zu Ende. Zumindest juristisch. Gestern früh zwischen 10 und 11 Uhr morgens wurde ein Urteil verkündet, dessen Härte zwar nicht unbedingt unerwartet, trotzdem jedoch schwer zu schlucken ist. Lina E. wird zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Lennart A. zu 3 Jahren, Janis R. zu 2 Jahren und 5 Monaten und Jonathan P. zu 3 Jahren und 5 Monaten. Damit bleibt Lina E.'s Strafe zwar unter den von der Bundesanwaltschaft geforderten 8 Jahren Freiheitsentzug, sie muss nach ihrer 2-jährigen Untersuchungshaft nun aber trotzdem noch weitere 3 Jahre im Gefängnis bleiben. Alle Angeklagten wurden nach dem Paragraphen 129 verurteilt.
Also der Paragraph 129 Strafgesetzbuch ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Der wird eigentlich angewendet, ja, weiß ich nicht, bei Schwerkriminalität vor allen Dingen, aber auch seit vielen Jahren jetzt auch im politischen Bereich, in der Vergangenheit zum Beispiel gegen die in Deutschland verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, ja, wo heute ja dann Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung nach 129b angewandt wird. Das heißt, es ist ein Paragraph, der eindeutig politisch ist. Ein Gesinnungsparagraf, wie wir sagen. Wir fordern auch seine Abschaffung, weil er eben eine umfangreiche Überwachung der Betroffenen und Beschuldigten zulässt. In diesem Verfahren, Antiverhörsverfahren, sehen wir ja, dass jetzt die Strafverfolgungsbehörden dabei sind, die Sache durchzuziehen und die Antifa zu kriminalisieren.
Das sagt Henning von Stolzenberg, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe unterstützt politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum. Der Paragraph 129 existiert bereits seit dem 19. Jahrhundert. Um die Jahrhundertwende herum wurde er vor allem genutzt, um sogenannte staatsfeindliche Vereinigungen der Arbeiterbewegung zu kriminalisieren. Trotz mehrerer Veränderungen und der Ergänzung des Paragraphen um 129a und b hat sich am Fokus auf politisch Linke bis heute nur sehr wenig verändert. Wenn überhaupt, haben es die Veränderungen erleichtert, AntifaschistInnen zu diffamieren und zu verurteilen.
Ja, ich meine, das sehen wir ja jetzt auch in dem, was die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Plädoyer da postuliert hat, wenn sie gesagt hat, ja, man braucht heute keine Mitgliedsbeiträge oder keine Mitgliederlisten irgendwie als Nachweis, sondern es geht darum, eben einfach die angenommene gemeinsame Gesinnung als Gradmesser zu nehmen. Ja, ganz klar ist angekündigt, dass sowas versucht wird, auch in Zukunft so anzuwenden. Und das bedeutet, es wird immer beliebiger, wenn es darum geht, linke Bewegungen und Organisationen zu verfolgen.
Lina E. und ihre Mitangeklagten wurden ursprünglich mehrere Angriffe auf Rechtsextreme, unter anderem in Leipzig und Eisenach, vorgeworfen. Im Zuge dessen wurde dann unter dem Paragraphen 129 angeklagt. Bis Mai 2021 ermittelte die Generalbundesstaatsanwaltschaft gegen die AntifaschistInnen, überwachte Telefonate und führte Razzien in Wohnungen durch. Lina E. wird eine besondere Rolle in diesem Prozess zugeschoben.
Sie soll ja die Redelsführerin sein, ja, so wird das ja genannt. Und wobei, ohne jetzt dazu sehr in Details gehen zu können, ja überhaupt gar nichts klar ist. Also wie gesagt, die Beweislage ist relativ dünn. Nichtsdestotrotz haben sich Behörden und rechte Medien darauf eingeschossen, Lina eben als quasi die vermeintliche Anführerin einer wie auch immer gearteten Gruppierung sie dazu erklären. Und das mit allen gängigen Stereotypen. Und das verkauft sich gut, das lässt sich anscheinend irgendwie auch gut in den Artikeln verarbeiten.
Für Henning von Stolzenberg und auch viele andere linke AktivistInnen hat der Prozess gegen Lina E. absolut nichts mit der Unschuldsvermutung zu tun. Frei nach dem Motto, je dünner die Beweislage, desto aggressiver der Versuch der Behörden, Straftaten anzulasten. Nun ist das Urteil gefallen. Obwohl es etwas milder als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 8 Jahre Gefängnis ausfällt, stellt sowohl diese Forderung als auch die letztendlich beschlossene Freiheitsstrafe von über 5 Jahren ein Novum in der Repression gegenüber antifaschistischem Aktivismus dar. Mehrere Plattformen berichten über Tumulte, Tränen und Geschrei im Gerichtssaal. Sachsen mobilisiert die Polizei nach Leipzig und schränkt die Versammlungsfreiheit für kommenden Samstag ein. Für diesen auch Tag X genannten Samstag sind in Leipzig mehrere Demonstrationen geplant. Ob diese stattfinden dürfen, bleibt abzuwarten. Während Konservative und Liberale das Urteil einstimmig begrüßen und es als Zeichen wehrhafter Demokratie sehen, kritisieren linke PolitikerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen die Arbeit der Bundesanwaltschaft und des Gerichtes.
Es gab lediglich ein Konvolut an Indizien, die als Belege für die Täterschaft von Lina E. angeführt wurden. Uneindeutige DNA-Spuren oder ein Foto vom Tatort bei Lina E. Auch der Kronzeuge Johannes Domhöfer konnte nichts Substanzielles beitragen, auch wenn er doch selbst Mitglied der kriminellen Vereinigung gewesen sein soll. Anscheinend reichte dies für die vollkommen überzogene Verurteilung aus. Selbst die Staatsanwaltschaft gab zu, nicht den einen erdrückenden Beweis zu haben. Für sie war es die Gesamtschau, die die Vorwürfe erhärtete. Die Verteidigung hat recht, wenn sie das Vorgehen der Dresdner Justiz als politisch motiviert beschreibt. Christoph Wimmer im Neuen Deutschland.
Das Problem ist Neonazismus. Das Problem ist die Bekämpfung von Pluralität und Solidarität von rechts. Das dürfen wir auch heute nicht vergessen. Antifaschismus ist nicht kriminell, sondern selbstverständlich. Antifaschismus ist plural und muss gelebt werden. Juliane Nagel, Mitglied des Sächsischen Landtags für die Fraktion Die Linke.
Ulrich von Klinggreff, Strafverteidiger von Lina E., erinnert in seinem Plädoyer an das Urteil gegen den Neonazi Ralf Wohlleben im NSU-Prozess. Dieser war wegen Beihilfe zu 9 Morden zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Besonders im Hinblick darauf wirken die geforderten 8 Jahre für von Klinggreff noch maßloser und als Beleg dafür, dass die Bundesanwaltschaft linke Gewalt offenkundig mit einem Politmalus bestrafe. Lina E. muss nun also für weitere 3 Jahre im Gefängnis bleiben. Vor der Verkündigung des Urteils spricht Henning von Stolzenberg darüber, dass dieses von antifaschistischer Seite nicht unbeantwortet bleiben darf.
Sollte das so gemacht werden, das ist mehr als ein Alarmsignal. Da muss tatsächlich dann eben auch was passieren. Und meine Bewertung ist, das ist ein Angriff auf im Prinzip alle Linken, alle kritischen Initiativen, egal aus welchem Bereich. Und ich glaube, dass alle Menschen, die sich als Antifaschistinnen verstehen, sollten hier unabhängig von ihrer Tagespolitik hinsehen und sich solidarisch erklären. Egal, ob ich sonst in einer Gewerkschaft bin, in der Klimabewegung, in feministischen Zusammenhängen oder in politischen Parteien. Hier wird versucht, eine umfassende Kriminalisierung voranzutreiben und Einzelne dafür für viele Jahre wegzusperren und ja ihre Lebenswege sehr einzuschränken. Und dagegen müssen wir alle zusammen laut sein.
Gestern, am 31. Mai, am Tag der Urteilsverkündung, fanden bundesweit Demonstrationen und Aktionen in Solidarität mit den Verurteilten statt. Für weitere Informationen und aktuelle Berichterstattung werden von Radio Blau Sondersendungen produziert, die am Freitag, dem 2. Juni sowie am Samstag, dem 3. Juni von 14 bis 15 Uhr auf Radio Korax übernommen werden. An dieser Stelle erinnern wir den Opfern rechter Gewalt.
Wir erinnern an Peter Thiel. Er wurde bei einem Ausflug zu einem Stausee bei Hohenstein-Ernsttal in Sachsen am 25. Mai 1995 von rechten Skinheads zusammengeschlagen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen, woran er 9 Tage später starb. Bevor die etwa 20-köpfige Tätergruppe Peter T. zusammenschlug, griffen sie bereits Menschen mit pakistanischer Migrationsgeschichte an. Das Landgericht Chemnitz verurteilte lediglich 8 Täter zu Bewährungsstrafen. Wer aus der Gruppe Peter T. getötet hat, konnte vor Gericht nicht geklärt werden. Peter T. wurde vom Staat als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jeff Dominiak. Er besaß eine Honda Chopper und war Mitglied der Dodge Riders, einer Motorradgruppe. Sein Vater war Ägypter. An seinen Wohnorten in Wildau und Königs Wusterhausen war Jeff immer wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt. Auch am 26. Mai 1993 war Jeff mit seiner Honda unterwegs. Mit einem Freund war er auf der Autobahn Dresden-Berlin mit seiner Maschine unterwegs, als der Neonazi Daniel K. ihn mit einem kurz zuvor gestohlenen Audi 100 zweimal rammte. Jeff Dominiak wurde überfahren und erlag seinen schweren Verletzungen. Ungeklärt ist bis heute, ob der Fahrer des Autos Dominiak aus seiner Nachbarschaft gekannt und dessen Motorrad absichtlich gerammt hat. Der Täter wurde vom Kreisgericht Königs Wusterhausen im November 1993 unter anderem wegen fahrlässiger Tötung nach Jugendstrafrecht zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Offiziell ist Jeff Dominiak nicht als Opfer rechter Gewalt geführt. Wir erinnern an Klaus R. Am 28. Mai 1994 wurde der 43-jährige Klaus R. in einem Mietshaus in Leipzig-Lindenau von 6 Neonazis zu Tode geprügelt. Das spätere Opfer und die Täter wohnten zu diesem Zeitpunkt im selben Haus, in dem die Neonazis eine Wohnung besetzt hielten. Nach einem Streit mit Klaus R. traten die Täter mit Stiefeln auf ihren Nachbarn ein und schlugen ihn mit Boxhandschuhen. 1995 verurteilte das Leipziger Landgericht den 18-jährigen Hauptangeklagten wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung zu 5 Jahren Haft. Die 5 Mittäter kamen mit niedrigen Haft- und Bewährungsstrafen davon. Wir erinnern an die Familie Gentsch. Auf das Haus der in Solingen lebenden Familie Gentsch wurde am 29. Mai 1993 ein Brandanschlag verübt. Dabei starben 5 Familienmitglieder. Gürsün İnce, 27. Hatice Gentsch, 18. Gülistan Öztürk, 12. Hülya Gentsch, 9. Saime Gentsch, 4. Der Brandanschlag fiel in eine Zeit, in der eine ganze Serie von rassistischen Anschlägen das frisch vereinte Deutschland überzog. Hoyerswerda, Mölln, Rostock. Die Reaktion der Politik darauf? Eine Grundgesetzänderung, die das Recht auf Asyl deutlich einschränkte. 3 Tage nachdem der Bundestag diesen sogenannten Asylkompromiss verabschiedet hatte, brannte das Haus der Familie Gentsch. An diesem Tag platzte auch für den Letzten die Illusion, dass Brandanschläge gegen MigrantInnen ein rein ostdeutsches Problem seien. Am 13.10.1995 verurteilt ein Strafsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts 4 junge Solinger, die zur Tatzeit 16, 17, 20 und 23 Jahre alt waren, wegen auf Ausländerhass basierenden 5-fachen Mordes, 14-fachen Mordversuches und besonders schwerer Brandstiftung zu 1x15 und 3x10 Jahren Haft. Den Trauerfeierlichkeiten blieb der damalige Bundeskanzler Kohl fern. Seine Absage hatte er über seinen Regierungssprecher verkünden lassen. Man wolle nicht in Beileidstourismus verfallen und verwies auf die, weiß Gott, anderen wichtigen Termine des Kanzlers. Heute gibt es in Solingen viele Orte, die an den Brandanschlag und dessen Opfer erinnern. Wir erinnern an Falko Lüttke. Am 31. Mai 2000 wurde der 22-jährige Punk Falko Lüttke in Eberswalde von dem 27-jährigen Rechtsextremen Mike B. vor ein Taxi gestoßen und von diesem tödlich erfasst. Im Vorfeld trafen die beiden an einer Bushaltestelle aufeinander. Falko Lüttke stellte Mike B. wegen dessen Hakenkreuz-Tätowierung an seinem Hinterkopf zur Rede. Als der Bus kam, stiegen sie ein und führten ihre Diskussion über Mike B.'s rechte Gesinnung fort. An der Haltestelle Spechthausener Straße verließen beide den Bus. Der Streit eskalierte und sie begannen sich zu prügeln. Schließlich schlug Mike B. Falko Lüttke massiv auf den Brustkorb, infolgedessen der 22-Jährige Richtung Straße fiel. Ein vorbeifahrendes Taxi erfasst ihn mit voller Wucht. Er wurde hochgeschleudert und blieb auf der Straße liegen. Das Landgericht Frankfurt-Oder verurteilte Mike B. im Dezember 2000 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Haftstrafe von 4,5 Jahren. Überdies betonte das Gericht in seinem Urteil, dass das Verhalten Falko Lüttkes ein Akt der Zivilcourage gewesen sei und keine Provokation von Seiten des Punks ausging. Der Bundesgerichtshof wertete die Tat schließlich nur noch als fahrlässige Tötung, da Mike B. ohne Vorsatz gehandelt habe. Der Fall wurde auf Grundlage einer Studie des Moses-Mendelssohn-Zentrum aus dem Jahr 2015 nachträglich als rechte Gewalttat staatlich anerkannt.
Ah! Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am Samstag, dem 3. Juni, soll es ab 14 Uhr eine NRW-weite Demo unter dem Motto »Hände weg vom Asylrecht«, keine Kompromisse mit der Festung Europa geben. Am 8. Juni wollen die EU-InnenministerInnen über eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems abstimmen. Das gemeinsame europäische Asylrecht, kurz GEAS, soll weitreichende Verschärfungen umfassen und die brutale Abschottungspolitik der Festung Europa noch weiter vorantreiben. Alle Schutzsuchenden sollen bereits an den EU-Außengrenzen festgehalten und dort Asylanträge stellen müssen, unter haftähnlichen Bedingungen und ohne Zugang zu rechtlicher Beratung. Dagegen wird gemeinsam auf die Straße gegangen. Der Auftaktkundgebungsort folgt bis dahin noch unter www.keinekompromisse.info.
Wie ihr bereits gehört habt, war gestern die Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren. Damit fällt der Tag X und damit die Demonstration in Leipzig am Samstag nach der Urteilsverkündung auf den 3. Juni 2023. Auftaktkundgebung ist ab 17 Uhr auf der Wolfgang-Heinze-Straße in Connewitz. Die Route verläuft anschließend bis zum Leipziger Hauptbahnhof. Wir möchten jedoch anmerken, dass es zu der Zeit, in der das Magazin entstand, die Ankündigung in der Stadt gab, dass die Demonstration verboten werden könnte. Informiert euch also, bevor ihr euch auf den Weg macht. Heute, am 1.6., findet um 18 Uhr im Zentralwerk Dresden die Veranstaltung Ein öffentliches Plädoyer – Einblick in das Antifa-Ost-Verfahren statt. In dieser Veranstaltung soll mit den VerteidigerInnen der vier angeklagten AntifaschistInnen hinter den Vorhang des Verfahrens vor dem Oberlandesgericht Dresden geschaut werden. Hierbei sollen staatliche AkteurInnen und ihre politischen Ziele in den Fokus gerückt werden. Welche Auswirkungen hatte die Aufweichung des Paragraphen 129a des Strafgesetzbuches auf das hiesige Verfahren? Was bedeutet das Urteil für Folgeverfahren und politisch aktive Menschen in und außerhalb Sachsens? Wie können AntifaschistInnen mit der andauernden Kriminalisierung ihrer politischen Arbeit in Zukunft umgehen? Grundlage hierfür werden die Ausführungen der Verteidigung zum Prozessende sowie ihre politische und juristische Perspektive auf das Urteil sowie den Verfahrensverlauf sein. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 1.6.2023.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?